Ursprünglich war die Firmung eine sogenannte Consignatio, also eine Bestätigung der Taufe. Und das war dem Bischof vorbehalten. Und das ist sozusagen der eigentliche ursprüngliche Bestand der Firmung. Natürlich könnte man Probleme lösen, wenn man sagt, man tauft erst im Erwachsenenalter, aber natürlich macht man auch ganz andere neue Probleme, öffnen sich wieder, weil natürlich immer die Frage ist, ja, was ist denn dann sozusagen zwischen Geburt und der eigentlichen Taufe? Das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich glaube auch, dass diese Erwachsenentaufe natürlich an Bedeutung gewinnen wird. Letztlich würde ich einen pragmatischen Weg gehen. Dort, wo Firmungen heute noch funktionieren, in der klassischen Art und Weise, dort würde ich sie nicht leichtfertig aufgeben. Und wenn der Geist weht und Leute bringt, dann soll man die auf keinen Fall abweisen. Ich glaube, das wäre der falsche Weg.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Wenn sich katholische Jugendliche zum ersten Mal eine Krawatte umbinden oder ein Kleid anziehen, wenn in der Pfarrei ein großes Fest ansteht und der Bischof kommt, wenn Jugendliche sich monatelang vorbereitet haben mit ihren Seelsorgern, dann wird Firmung gefeiert. Firmung ist für viele heute ein Übergangsritus auf dem Weg zum Erwachsenwerden, zur Phase der Adoleszenz. Aber das war nicht immer so. Die Firmung hängt eigentlich ganz eng zusammen mit der Taufe. Was ist die Firmung? Darum geht es im aktuellen Heft der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Online-Redaktionsleiter von Communio und ich spreche heute mit Andreas Bieringer. Andreas ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und er ist Mitglied im Redaktionsbeirat von Communio. Hallo Andreas.
Vielen Dank für die Einladung.
Andreas, ich habe gerade schon angedeutet, die Firmung heute so ein Übergangsritus, ein Rite de Passage. Eigentlich aber steht die Firmung in engem Zusammenhang mit der Taufe und die Taufe empfängt man ja als Kind. Wie kommt das eigentlich, dass es so, ja, wie hat sich das ergeben, dass aus diesem eng mit der Taufe verbundenen Ritus heute so ein Ritus für Jugendliche geworden ist?
Da muss man etwas weiter ausholen. Ich möchte mal beginnen mit einem Zitat von Messner aus Innsbruck, ein Liturgiewissenschaftler, der schreibt, dass die Firmung seit ihrem Bestehen auf der Suche nach ihrer Theologie ist. Was ist damit gemeint? Woher kommt denn eigentlich die Firmung? Du hast schon erwähnt, dass die Firmung eng mit der Taufe verbunden ist. Genauer gesagt müsste man sie definieren als verselbstständigtes Stück des römischen Taufrituals. Das heißt, Taufe und Firmung wurden in einem Ritual, in einer liturgischen Handlung im frühen Rom vollzogen. Der Bischof, dem kam eine ganz wichtige Rolle zu, denn er war nicht immer nur Spender der Taufe und der Firmung, sondern vor allem der Firmung und er hat die Taufe, die manchmal auch durch einen Presbyter vollzogen wurde, mit einem eigenen Akt sozusagen bestätigt. Das heißt, ursprünglich war die Firmung eine sogenannte Consignatio, also eine Bestätigung der Taufe. Und das war dem Bischof vorbehalten. Und das ist sozusagen der eigentliche ursprüngliche Bestand der Firmung.
Worin bestand denn diese Handlung oder was ist denn eigentlich die Firmung als Ritus? Bei der Taufe wird Wasser über den Täufling gegossen oder der Täufling wird in Wasser eingetaucht und dann im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Was passiert bei der Firmung?
Der Ritus der Firmung besteht letztlich aus zwei Akten. Einmal geht es um eine Handauflegung und diese Handauflegung ist mit einem Gebet um den Heiligen Geist, um die siebenfache Gabe des Heiligen Geistes verbunden. Handauflegung. Der zweite Akt ist eine Stirnsignierung mit Chrisam. Also Handauflegung und eine Chrisam-Salbung. Das war der Urbestand. Das ist letztlich bis heute so, obwohl sich dann diese Stirnsignierung sozusagen verselbstständigt hat oder hier der Akzent seit dem Mittelalter auf dieser Stirnsignierung liegt.
Also ich habe zwei kleine Kinder, das ist also noch nicht so lange her, dass die getauft wurden. Und da sind, also meine Kinder sind auch schon mit Krisam gesalbt worden. Ist dann die Firmung nicht eine Verdopplung dieser Krisam-Salbung?
Diese Frage führt genau in den Kern des Problems. Die Frage ist, wie steht die Taufe zur Firmung? Und was du ansprichst, ist genau der Punkt. Kann sozusagen das, was in der Taufe grundgelegt wird, nämlich auch schon die Gabe des Geistes, in der Firmung, wenn sie losgetrennt ist von der Taufe, sozusagen eine Wiederholung darstellen? Oder kann man diese Taufgnade teilen? Und da setzt sozusagen auch ein bisschen die Kritik der Liturgiewissenschaft ein, weil die sagt ja, die Taufgnade ist die eine Taufgnade. Wie kann man denn die eine Taufgnade sozusagen auf zwei unterschiedliche Feiern aufteilen? Das funktioniert theologisch nicht. Und das bewegen wir uns schon bei diesen Problemen, die mit der Firmung verbunden sind, was ich am Anfang angesprochen habe.
In der Ostkirche ist es so, dass die Firmung nach wie vor ein Teil der einen Initiation ist, also das Baby oder das Kleinkind wird getauft, dann gefirmt, das heißt bei der in der Ostkirche Myron-Salbung, und es empfängt auch schon als Baby die Kommunion. Das heißt, auch die Erstkommunion ist dann schon passiert. Warum ist es so, dass es bei uns im Westen anders ist, sondern dass das drei getrennte Zeitpunkte sind? Du hast eben schon gesagt, es gab diese Bestätigung, den Abschluss der Taufe durch den Bischof, weil es eben sich trennte zwischen Priester und Bischof. Aber wie kommt es, dass wir eben heute diese drei Anlässe haben? Taufe meistens für kleine Kinder, Erstkommunion für größere Kinder und dann die Firmung für Jugendliche.
Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich sozusagen nochmal ganz kurz an das anschließen, was ich gerade gesagt habe. Du hast gerade erwähnt, dass sich die Firmung sozusagen verselbstständigt hat. Und wir haben noch nicht ganz geklärt, wie das passiert ist. Ja. Also in Rom war das eine Einheit. Und dann hat sich die ganze Feier getrennt und das war im Zuge der Missionierung Europas, könnte man sagen. Das Frankenreich wurde von den Angelsachsen missioniert. Das beste Beispiel ist der heilige Bonifatius, der Apostel Deutschlands. Und der hat wesentlich zu dieser Neugestaltung der Firmung beigetragen. Denn das Bischofsamt hat sich im Frankenreich geändert. In Rom war der Bischof sozusagen so etwas wie der Stadtpfarrer. Ja, sein Territorium hat sich vor allem auf diese Stadt beschränkt.
Haben wir heute noch in Italien viele kleine Diözesen. In jeder mittelgroßen Stadt, teilweise kleinen Stadt, gibt es einen eigenen Bischof. Und so gibt es in der italienischen Bischofskonferenz bis heute hunderte von Bischöfen.
Genau. Und da ist es überhaupt kein Problem, dass sozusagen der Bischof auch die wichtigen Akte der Initiation durchführt. Nun, im Frankenreich ging das nicht mehr, denn hier hat sich das Amt verändert. Von sozusagen einem auf die Stadt beschränkten Bereich wurde plötzlich ein regionales Amt eingeführt oder der Bischof hat über ganze Landstriche geherrscht oder sein Territorium erstreckt sich über ganze Landstriche. Und das brachte mit sich, dass er eigentlich einfach aus praktischen Gründen nicht mehr überall taufen und schon gar nicht mehr firmen konnte. Deshalb wurde sozusagen diese Firmung als eigenständiger Akt etabliert, damit der Bischof noch die Firmung vollziehen kann, ja, aber natürlich nicht mehr gemeinsam mit der Taufe, sondern zeitlich versetzt von der Taufe. Denn der Bischof war nicht überall verfügbar, der war auf Firmreisen und hat da die Firmung gespendet. Und so hat sich sozusagen diese Verselbstständigung ergeben oder entwickelt.
Die Bistümer im deutschen Sprachraum sind heute noch sehr groß. Heute gibt's Autos. Wenn man sich vorstellt, im Frühmittelalter, so ein Bischof, der ein riesiges Territorium zu betreuen hatte, ist mit dem Pferd oder vielleicht zu Fuß dann umhergereist und hat da und dort dann auf freiem Feld oder so die Hunderte von Firmlingen.
Genau. Bei Samuel Beckett in seiner Biografie, da wird der Bischof extra gelobt, dass er vom Pferd gestiegen ist, um die Firmung zu spenden, weil der kam, man muss sich so, das wurde oft auf freiem Feld, so wie wird es auch berichtet in den Ritualbüchern, ja, auf freiem Feld wurde oft die Firmung gespendet. Der Bischof ist eingezogen in ein Dorf, die Kinder sind zusammengelaufen, die Getauften, und wurden dann an Ort und Stelle einfach vom Bischof gefirmt. So muss man sich das vorstellen, weil man hat an dem ursprünglichen römischen Prinzip festgehalten, dass der Bischof der Spender der Firmung ist, ja. Aber das brachte mit sich, dass eben eine Trennung stattfand zwischen Taufe und Firmung.
Heute liegt die Erstkommunion, das hatte ich gerade gesagt, sozusagen noch dazwischen. Das ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas, was eigentlich eine ganz junge Entwicklung ist, oder?
Genau. Zunächst muss man einfach sagen, dass in der katholischen Kirche im Westen es zwei Möglichkeiten gibt, um überhaupt zur Taufe zugelassen zu werden und die Taufe zu empfangen. Einmal die klassische Kindertaufe. Das ist immer noch der Regelfall und ist bedeutsam. Es gibt natürlich auch einen zweiten Weg und das ist die Erwachsenentaufe. Das heißt aber auch, es gibt zwei unterschiedliche Wege, die Firmung in unserer Kirche zu empfangen. Entweder, wenn man als Kind getauft wurde, dann stellt sich die Frage, wann soll denn diese Firmung erfolgen? Und da gibt es eine, sagen wir mal, eine weite Bandbreite von 7 bis 18 Jahren. Heute meistens zwischen 12 und 14, aber die Bandbreite könnte an sich größer sein. Ja, das heißt, man wird als Säugling getauft und hat eine Firmung in diesem Alterskorridor, den ich gerade erwähnt habe. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, als Erwachsener sich taufen zu lassen. Und wenn man sich als Erwachsener taufen lässt, dann erfolgt die Initiation in einer Feier, die besteht aus Taufe, Firmung und Eucharistie. Und das ist der altkirchliche Weg der Initiation. Erst mit der Aufspaltung oder mit der Spaltung von Taufe und Firmung wurde das Problem der Reihenfolge dieser Initiationssakramente virulent sozusagen. Und heute kommt es oft zu einer Inversion. Das heißt, die Firmung wird sozusagen erst nach der Erstkommunion gespendet. Und damit wird dieser altkirchliche Kursus durchbrochen.
Ja, weil man die Erstkommunion eben seit vielleicht 100, 120 Jahren früh, sehr früh eben schon kleineren Kindern spendet, während die Kinder früher älter waren, als sie zur ersten Kommunion gingen, oder?
Das stimmt. Ja. Seit Pius dem Zehnten, der hat verstärkt sozusagen diese Erstkommunion für die Kinder propagiert und eingeführt als pastorale Maßnahme. Und damit ist natürlich auch nochmal der Zeitpunkt der Firmung ins Wanken gekommen, beziehungsweise ist nach die Erstkommunion zurückgerückt.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen, also die Firmung, eine Art Abschluss der Taufe, der christlichen Initiation, was bedeutet die Firmung aber, was beinhaltet sie und ist das nicht sozusagen ein bisschen sehr vielfältig? Also du hast schon gesagt, die Spendung des Heiligen Geistes, ja, die Bestätigung der Taufe, die Bestärkung des Glaubens, das sind ja doch sehr unterschiedliche Gedanken, die sich da mit dieser Firmung verbinden.
Das stimmt und man könnte fast sagen, es gibt kein fest umrissenes Schema oder keine fest umrissene Akzentuierung, sondern es gibt unterschiedliche Perspektiven auf die Firmung. Und das dürfte immer schon so gewesen sein, deshalb sagt ja Messner, die Firmung ist auf der Suche nach ihrer Theologie. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal das Modell des Passageritus. Das heißt, man setzt ein Sakrament ganz bewusst am Umschwung und am Umbruch im Leben. Ja, das ist, man könnte das sagen, das ist ein Erbe, das wir haben aus der allgemeinen Religionsgeschichte. Das machen ja viele andere Religionen auch, Bar Mitzwa zum Beispiel im Judentum. Das heißt, man setzt bewusst eine liturgische Feier an einem Übergang, eben Übergang von der Kindheit zum Jugendlichen und zum Erwachsenen. Und das ist sozusagen ein wichtiges Deutungsmuster, also der anthropologische Zugang. Ja, man könnte aber natürlich auch ganz anders denken und man könnte natürlich viel stärker von der Gabe des Heiligen Geistes her denken. Man könnte sagen, wichtig ist diese Geistgabe und dann stellt sich natürlich die Frage, wann soll denn ein Kind, ein Jugendlicher diese Geistgabe erhalten? Ist es wirklich tatsächlich nötig, zwischen 12 und 14 das machen oder könnte es gar früher sein? Zumindest die liturgischen Bücher lassen da ein bisschen einen Spielraum. Die allgemeine Einführung zum Firmenritual, die sagt ja eigentlich, dass also der Zeitpunkt der Firmung mit 7 Jahren sein könnte oder ist. Und da geht es ums Unterscheidungsalter. Das heißt, man könnte schon mit 7 firmen und damit wieder vor die Erstkommunion diese Feier rücken. Das wäre eine Möglichkeit. Natürlich gibt es pastoral-liturgische Überlegungen, die für ganz anderes widersprechen könnte.
Ja, was spricht denn dafür, so eine Feier für Jugendliche auch beizubehalten? Und wie müsste man diese Feier dann aber gestalten, dass sie auch sozusagen was bringt?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, ein Hauptargument ist einfach ganz praktischer Natur. Das Alter zwischen 12 und 14 gibt noch einmal die Möglichkeit, eine möglichst große Zahl an Firmlingen zu generieren. Das ist irgendwie vielleicht der letzte Zeitpunkt, wo man wirklich eine homogene Alterskohorte für die Firmung gewinnen kann. Weil ab 14, 15, 16 sozusagen sich die Wege trennen, auch biografisch. Und es ist viel schwieriger, eine Firmung etwa mit 17, 18 anzusetzen. Das Firmenalter würde steigen und wahrscheinlich würde das auch heißen, dass die Zahl der Firmungen sinkt. Natürlich könnte man das theologisch begründen, könnte sagen, na, die Firmung ist sozusagen ein Zeugnis für das Mündigwerden, für das aktive Christsein in der Gesellschaft. Das wäre natürlich wieder eine andere Möglichkeit, dieses Firmensakrament zu deuten.
So wird's ja auch, also so lautet ja auch eine der Deutungen, ja, dieses mündiger Christ werden oder sozusagen nochmal bestätigen, dass man tatsächlich zur Kirche gehören will, wobei ja sozusagen für uns Katholiken eigentlich feststeht, dass wenn man einmal getauft ist, man auch zur Kirche gehört. Daran lässt sich ja dann nichts mehr ändern, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Also da sieht man wieder, es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, diese Firmung zu interpretieren und unterschiedliche Modelle zu entwickeln. Alles hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Es kommt wirklich darauf an, wo setzt man den Akzent? Mehr anthropologisch, mehr theologisch, mehr bei diesem Mündigkeitsverständnis. Da gibt es einfach eine große Bandbreite.
Nun ist es so, dass ja nach unserem katholischen Verständnis alle Sakramente eigentlich eine Katechese brauchen. Ne? Also bei Säuglingen geht das nicht, denen kann man keine Taufkatechese zukommen lassen. Die wird dann, sagt man, nachgeholt. Aber bei der Erwachsenentaufe, bevor die stattfindet, gibt es ja erstmal eine lange, aufwendige Einführung. Und bei anderen Sakramenten ist das recht kurz. Also wenn bei der Ehe, da bieten viele Bistümer so ein oder zwei Seminare an, die man besucht. Und oft ist der Inhalt auch relativ unspezifisch. Bei der Firmung wird aber noch, wenn ich das richtig sehe, doch sehr viel Aufwand betrieben in vielen Orten. Also eine lange, ausführliche Vorbereitung. Was sollte denn also aus Sicht des Liturgiewissenschaftlers in diese Vorbereitung rein?
Das ist eine gute Frage und hängt wieder davon ab, welche Akzentsetzung ich denn hier vornehme. Wenn ich sage, es geht um das aktive Christsein heute in unserer Gesellschaft, dann ist es natürlich ein viel aufwendigeres Programm, wie wenn ich sage, der Geist kommt, es ist ein Sakrament des Geistes und soll dich einfach stärken, damit du die Herausforderungen des Lebens sozusagen besser bewältigst. Da ist es sozusagen eine gnadentheologischer Ansatz. Ja, wenn ich da von einem gnadentheologischen Ansatz mehr herangehe, dann ist sozusagen vielleicht nicht so ein umfangreiches Programm nötig. Ja, was natürlich die Gefahr besteht, dass sozusagen die Firmkatechese dazu benutzt wird, um alles wettzumachen, was vorher der Religionsunterricht oder die andere Katechese verabsäumt hat. Ich glaube, die Gefahr der Überfrachtung darf man gerade in Bezug auf die Firmung nicht unterschätzen. Das heißt, wenn man sich als Gemeinde die Frage stellt, wie soll unsere Firmung ausschauen, welchen theologischen Akzent soll sie haben, dann kann man erst im zweiten Schritt dann die Katechese bestimmen oder die Inhalte der Katechese bestimmen.
Also du sagst, wenn man davon ausgeht, dass eben dass der Geist wirkt, wenn die Firmung gespendet wird, dann muss man nur eigentlich erklären, was das sozusagen aus der Sicht des Glaubens bedeutet und dann auch darauf vertrauen, dass diese Wirkung, diese übernatürliche Wirkung auch eintritt und dann brauche ich nicht noch große, sozusagen viel anderes dazu zu packen. Das spricht dann eher für eine kurze, prägnante Einführung, Firmenvorbereitung.
Ich glaube, das ist ein legitimer Zugang. Aber natürlich gibt es auch andere Zugänge. Das hängt wirklich sehr von den Gegebenheiten in den einzelnen Gemeinden ab. Es wird ja immer schwieriger, Leute für die Katechesen zu gewinnen. Sowohl Leute, die die Katechesen halten, auch Kinder, Firmlinge, die bereit sind, sich einer langen Katechese zu unterziehen. Natürlich wissen wir, dass unser Glaubensverlust sozusagen auch mit einem inhaltlichen Verlust einhergeht. Da stellt sich schon die Frage, wie kann ich eine kluge Balance zwischen diesen Polen finden?
Dass wir heute so über die Firmung diskutieren und diese verschiedenen Zugänge haben, das hat ja damit zu tun, dass wir kleine Kinder taufen, ja, und sich dann eben die Entwicklung, die wir gerade geschildert haben, vollzogen hat. Eigentlich, ursprünglich, und so sind unsere, sozusagen die sakramentlichen Feiern, denen ist das ja immer noch anzumerken, das ursprüngliche Modell ist ja die Taufe von Erwachsenen. Ja, und dann hat man sozusagen diesen Ritus der Taufe für Erwachsene auf Kinder übertragen. Ist das nicht eigentlich sozusagen, wenn wir jetzt uns an den Anfängen orientieren, müssen wir dann nicht stärker wieder von der Norm eigentlich ausgehen, dass Erwachsene initiiert werden?
Das ist eine sehr gute Frage, ist auch religionsgeschichtlich von Bedeutung. Das Christentum hat mit dieser Erwachsenentaufe sozusagen eine Zäsur gesetzt. Davor war die Religion, die Zugehörigkeit zur Religion immer an die Geburt gebunden. Beim Judentum sieht man das sehr gut, aber auch bei anderen Religionen. Ja, das Christentum setzt hier eine Innovation und sagt, die Zugehörigkeit zu einer Religion wird nicht durch Geburt festgelegt, sondern durch eine bewusste Entscheidung als Erwachsener. Und darauf fußt natürlich viel. Aber relativ schnell, sagen wir schon ab dem 4. Jahrhundert, hat sich auch im Christentum sozusagen wieder dieser klassische Weg durchgesetzt, dass doch die Kindertaufe überwiegt. Das heißt, man gehört letztlich mit Geburt zu einer Religion. Und da spiegelt sich was wider, was diese Firmung auch ausmacht vielleicht. Sie will etwas fixieren, was eigentlich gar nicht so fixierbar ist. Der Geist, die Geistesgabe, der Geist wieder weht, wo er will. Und sozusagen, das sind immer diese zwei Seiten dieser Firmung. Und das spielt natürlich, da spielt diese Frage mit, nach der Taufe oder nach dem Zeitpunkt der Taufe eine ganz große Rolle. Natürlich könnte man Probleme lösen, wenn man sagt, man tauft erst im Erwachsenenalter, aber natürlich macht man auch ganz andere neue Probleme, öffnen sich wieder, weil natürlich immer die Frage ist, ja, was ist denn dann sozusagen zwischen Geburt und der eigentlichen Taufe? Das ist natürlich eine Herausforderung.
Aber könnte es sein, dass in der sozusagen Gesellschaft, die immer säkularer wird, dieses Thema der Erwachseneninitiation an Bedeutung gewinnen wird in Zukunft und man sich dann auch stärker wieder damit beschäftigen muss, wie man eigentlich Erwachsene zu Christen macht?
Ja, ich glaube, das ist ein Trend, den sehen wir vor allem in den Staaten, die ganz stark säkular geprägt schon sind. Zum Beispiel in Frankreich, da gibt es ja jedes Jahr mehrere tausende Erwachsenentaufen. Aber aufs Ganze gesehen überwiegen auch in, zumindest in Europa, überwiegen immer noch die Kindertaufen. Aber deshalb habe ich am Anfang ja betont, es gibt zwei Wege, heute getauft zu werden. Und ich glaube auch, dass diese Erwachsenentaufe natürlich an Bedeutung gewinnen wird. Das löst aber natürlich nicht die Frage, was sozusagen mit der religiösen Sozialisierung passiert, mit den Kindern, die im christlichen oder sagen wir mal bildungschristlichen Kontext erwachsen werden.
Heute ist es so, in vielen Gegenden, so traditionell katholisch geprägten Gegenden, dass immer noch ganze Jahrgänge gefirmt werden. In Städten sind es dann doch kleinere Gruppen, aber trotzdem scheint es immer noch so zu sein, dass in der Firmung Leute erreicht werden, nicht nur Leute erreicht werden, die jetzt ganz entschieden christlich geprägt sind, sondern sogenannte Kulturchristen oder wie man auch immer das nennen möchte. Ist es jetzt was Positives, dass man diese Leute da noch erreicht, oder ist es eigentlich was Negatives, dass eben Leute ein Sakrament empfangen, die danach nie wieder in der Kirche gesehen werden?
Das ist eine grundlegende Frage und die betrifft ja letztlich nicht nur die Firmung. Man könnte gar sagen, dass auch die Eucharistie von diesem Problem betroffen sind. Was wollen wir sein? Wollen wir sozusagen sowas wie eine Volkskirche angesichts säkularer Herausforderungen sein oder wollen wir sowas wie der letzte Rest sein? Also dass es nur mehr Christen gibt, die wirklich in ihrem Leben bekennen, was sie glauben. Und das ist eine Frage, die ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Letztlich würde ich einen pragmatischen Weg gehen. Dort, wo Firmungen heute noch funktionieren, in der klassischen Art und Weise, dort würde ich sie nicht leichtfertig aufgeben.
Also nicht sagen, nein, das gibt's jetzt nur noch für diejenigen, die auch wirklich jeden Sonntag in die Kirche kommen, die anderen sollen es lieber sein lassen.
Nein, ich glaube, das widerspricht der Firmung an sich eben dem Grundsatz, der Geist weht, wo er will. Und wenn der Geist weht und Leute bringt, dann soll man die auf keinen Fall abweisen. Ich glaube, das wäre der falsche Weg.
Geht's also darum, auch auf die Wirkungen des Sakraments zu vertrauen, jenseits von Katechesen und Erklärungen und klerikalen Beeinflussungsbemühungen.
Das würde ich so sehen. Und wir müssen immer wieder schauen, was macht denn eigentlich diesen Ritus aus? Und es gibt doch eine Kluft und die ist interessant, dass viele Firmtheologien oder Themen der Firmung eigentlich gar nicht mehr mit dem liturgischen Ritual übereinstimmen, dass es da eine Kluft gibt. Und ich glaube, das ist eine Problemanzeige. Wenn wir davon ausgehen, von diesem alten Grundsatz lex credendi, lex orandi, das heißt, dass sozusagen dieses Gesetz, das, was wir beten in der Liturgie vollziehen, sozusagen auch die Grundlage unseres Glaubens ist, dann gibt es natürlich hier eine Kluft. Und dann kann man sich nicht ganz oder sollte sich nicht ganz von dem Ritus loslösen, der eigentlich begangen wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal hier zu bedenken.
Man sieht an dem Beispiel der Firmung ja ganz gut, aber man kann das auch in anderen liturgischen Vollzügen sehen, wie wandelbar die Liturgie, wie wandelbar die kirchliche Praxis eigentlich ist, sowohl in ihren Formen als auch in ihrer Bedeutung. Über die Jahrhunderte gibt es unterschiedliche Praktiken und unterschiedliche Interpretationen. Das kann man jetzt als Kritiker sagen, sozusagen Religion, das ist alles kontingent, das ist sozusagen völlig willkürlich. Die Kontinuität, die die Kirche da behauptet für ihre sieben Sakramente, ist eine Fiktion. In Wirklichkeit verändert sich das und bedeutet in dem Jahrhundert das eine und im nächsten das andere. Oder ist es eigentlich was Positives, dass dieses der Kirche bei ihrer Gründung aufgetragen wurde, so anpassungsfähig durch die Zeiten transportiert wird?
In der Tat, die Firmung ist ein Sakrament mit elastischen Grenzen. Helmut Zander sagt gar, sie ist ein Chamäleon, weil sie ganz unterschiedliche Aufgabenfunktionen eingenommen hat und vielleicht zukünftig auch einnehmen wird. Vielleicht kann man sozusagen die Unschärfe der Firmung auch einmal als positiven Aspekt sehen oder vielleicht als Aspekt, der hilft, auch wenn neue Herausforderungen anstehen, sozusagen flexibel reagieren zu können. Und man müsste vielleicht viel mehr von der Frage herkommen, was bedeuten denn diese elastischen Grenzen der Firmung für die heutige säkulare Gesellschaft? Und wir stehen ja in einer Gesellschaft, wo wir uns häufig nicht mehr mit Atheisten konfrontiert sind, sondern vielfach eben mit Indifferenten, die manchmal religiöses Interesse zeigen, manchmal nicht, aber auch nicht weder aktiv dagegen noch dafür auftreten. Der Zweifel spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Vielleicht könnte hier gerade auch ein neuer Raum entstehen, um zu zeigen, was Firmung sozusagen im dritten Jahrtausend heißen könnte.
Andreas, danke für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.